Ob Ex-Freundin, Chef oder Kollege. Sie leben mitten unter uns. Nein, nicht die Aliens, sondern die Narzissten. This is how you make me feel.
This is how you... Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnosetherapeutin, die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt. Echte Mentalmedizin für deine Seele.
Schön bist du auch heute wieder bei uns dabei und hörst dir unseren Podcast an. Und heute sprechen wir über ein spannendes Thema. Spannend, überall in den Medien vertreten, inflationär genutzt. Wer weiß, wir werden es rausfinden, denn heute sprechen wir über Narzissmus. Überall ist er vertreten und ich begrüße heute an meiner Seite einen garantierten Nicht-Narzissten. Hi, Ilja.
Hallo, Nicole.
Lass uns heute mal auf dünnes Eis
ganz dünnes bewegen. Eis.
Super dünnes Eis, weil ähnlich wie das Thema ADHS, wo wir auch noch drüber sprechen werden irgendwo, ist auch Narzissmus so ein Thema, das momentan in aller Munde ist. Und wenn man so ein bisschen Social Media durchkämmt, dann kommt man an denen eigentlich gar nicht dran vorbei.
Ja, oder? Man hat den Eindruck, als ob das jetzt irgendwie in den letzten 3 Jahren irgendwie entstanden ist oder, weiß nicht, sich ja, viral verbreitet hat.
Narzissmus, das neue Normal, Fragezeichen.
Eine neue Corona.
Das neue Corona, super. Du, aber bevor wir
aber gibt es keine Impfung, oder?
Nee.
Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Müsste man andere Methoden vorschlagen, aber nee. Bevor wir jetzt aber voll in die Thematik einsteigen, unser Lieblingspart dieses Podcasts, die Erkenntnis des Tages, was ist deine?
Da du ja immer die philosophischen, schönen Sprichworte sagst, werde ich dir jetzt eine Anästhesistenweisheit als Erkenntnis des Tages präsentieren.
Ich bin gespannt.
Nach müd kommt blöd. Wir nehmen diese Folge heute nach meinem Nachtdienst auf, der sehr unterhaltsam war, mit wenig Schlaf. Und ich merke, manchmal reitet mir doch der Schelm, wenn ich müde bin.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich immer meistens nach dir die Erkenntnis des Tages bringe, damit man da wieder so ein bisschen seriösen Touch reinbringen kann.
Ja, stimmt.
Darum, lass mich meine Erkenntnis bringen. Und die ist sehr angelehnt an das, was ich mir für alle Opfer von narzisstischem Missbrauch wünsche. Denn es ist ein langer und steiniger Weg, um heil zu werden. Und darum meine Erkenntnis: nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern auf dem Weg dorthin.
Der Weg ist das Ziel.
War das Konfuzius, oder?
Keine Ahnung.
Ja.
Aber sehr schön. Also mir gefällt es. Ja. Ja, du machst einfach doch die seriöseren Sachen.
Ja gut, irgendeiner muss ja in diesem Podcast einen guten Eindruck hinterlassen. Und da ich ja jetzt keinen Uni-Abschluss vorweisen kann, muss ich es halt ein bisschen anders lösen. Also,
mit Uni-Abschluss kann man sich daneben benehmen.
Ja gut, okay. Dann sagen wir immerhin, der war gescheit. Hä?
Ja genau, jahrelang. Aber einen guten Schneider hat er. Ne? Gut, okay, bevor es jetzt entgleitet, nein, egal, rein in das Thema.
Ja, die Folgen von narzisstischem Missbrauch sind komplex und sehr tiefgreifend. Und wir wollen heute mal das Narzissmus-Ding ein bisschen beleuchten, was es ist, was es beinhaltet und vor allem, was es aus Menschen macht, die leider, muss man sagen, Erfahrungen mit solchen Missbrauch mit solchen Toxen gemacht haben. Und ich weiß, wir werden in dieser Folge viele Begriffe wirklich nutzen. Ich möchte es nochmal sagen, die sehr inflationär unterwegs sind. Aber uns ist dieses Thema echt extremst wichtig, weil wir wissen, das ist echt eine nachhaltige Geschichte, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat.
Definitiv. Magst du vielleicht mal raushauen, was ist eigentlich Narzissmus?
Narzissten sind Menschen, die sehr, sehr manipulativ unterwegs sind. Und wir treffen diese Menschen ganz oft in Führungsebenen an. Sind Führungspersönlichkeiten, sehr charismatische Menschen, die aber ganz oft über massive Abwertungsstrategien andere Menschen echt kaputt machen können. Wir treffen die aber nicht nur im geschäftlichen Kontext, wir treffen die auch im interfamiliären Kontext, Elternbeziehung, Elter-Kind-Beziehung, Geschwister, in Liebesbeziehungen, also de facto, wir können sie überall antreffen. Und gerade Menschen mit geringem Selbstwertgefühl, die sind relativ ein einfaches, ja, lass es mich doch so nennen, Opfer, ja, für Menschen mit narzisstischem Hintergrund. Und mir ist noch eins wichtig, wir benutzen diesen Begriff Narzissmus so intensiv. Es gibt schon einen Unterschied, ob wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen, welche per se wirklich eine psychologische Erkrankung ist, oder ob wir von toxisch-narzisstischen Verhaltensweisen sprechen. Also nicht jeder Mensch, der sich toxisch verhält, hat zwangsläufig eine NPS.
Ja, definitiv.
Ganz wichtig.
Für mich, ich bin ja so ein bisschen der Geschichtsinteressierte und ich musste jetzt doch einfach noch mal ganz kurz nachgucken, wo kommt der Begriff Narzissmus eigentlich her? Und da geht ein kleiner Shoutout an alle raus, die auch Latein in der Schule hatten, eventuell Latein LK.
Jetzt bin ich schon wieder raus aus der Folge.
Ovid, das ist ein römischer Dichter, der hat in seinen Metamorphosen, das sind so Gedichtsbände, den musste ich tatsächlich zum Teil fürs Abi übersetzen, nicht ganz so wahnsinnig spannend, eine Geschichte geschrieben über den Jüngling Narziss. Der Typ, also Narziss, ne? Der hat alle Verehrer und Verehrerinnen zurückgewiesen und einer der Verschmähten hat die Götter angerufen und ein Gott, Nemesis, erhörte seine Bitte und bestrafte Narziss mit unstillbarer Selbstliebe. Dann war das Problem, er hatte sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, was er im Wasser einer Quelle erblickt hat. Und er hat zwar verstanden, dass es eine Täuschung war, aber er konnte sich davon nicht loslösen und ist daran gestorben. Und nach dem Tod hat er sich in eine Narzisse verwandelt, die Blume. Soweit die römisch-lateinische Geschichte, nur dass wir das mal in den richtigen Kontext setzen. Also erstens wurde das schon im alten Latein so gesagt und in den deutschen Sprachgebrauch wurde es das erste Mal 1844 eingeführt. Sage ich jetzt nicht, ist nicht wichtig von wem und wie und was, aber das ist kein Thema der letzten 2 Jahre, will ich damit sagen.
Definitiv nicht,
ja. Und ich hatte immer so für mich so ein bisschen den falschen Eindruck, ich habe einen Narzissten immer so mit dieser Selbstliebe in Verbindung gebracht. Aber eigentlich ist das gar nicht so, oder?
Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Abstufungen des Narzissmus. Also ich glaube, das, was du jetzt so beschreibst, ist so dieser grandiose Narzisst, der so selbstverliebt unterwegs zu sein scheint. Es gibt aber auch den verdeckten Narzissmus. Das ist eine ganz, ganz subtile, in meinen Augen auch recht schwierige Art und Weise, weil man sie sehr schwer erkennt. Eine schwierige Art von Narzissmus. Und es gibt aber auch Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Narzissmus. Und ja, Mädels, auch wir können Narzissten sein.
Auch das war mir persönlich nicht klar. Ich habe immer irgendwie Männer im Kopf gehabt, ja, die Narzissten sind.
Das glaube ich dir sofort. Wenn man aber mal das Schema vom Narzissmus ein bisschen durchschaut hat, muss man sagen, kennst du einen, kennst du alle. Die funktionieren, und das finde ich immer wieder ganz erstaunlich, und ich habe mich ja wirklich sehr, sehr intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt, die funktionieren praktisch identisch.
Ja.
Lass uns mal so ein paar Begrifflichkeiten, ich weiß, ich weiche vom Protokoll ab, aber das ist okay. Lass uns mal so ein paar Grundbegriffe anschauen. Wir können in der Folge gar nicht so tief reingehen. Also ich glaube, jeder Aspekt oder jede Phase, die man durchläuft mit einem Narzissten, würde schon fast eine eigene Folge brauchen. Aber lass uns mal so Begrifflichkeiten ansprechen, wie zum Beispiel die Love-Bombing-Phase. Ja, die gibt es nicht nur beim Chef, beim Kollegen, die gibt es vor allem natürlich in Beziehungen, in Liebesbeziehungen.
Aber nicht nur, also auch der Begriff, den finde ich nicht so gut gewählt, weil, also ich habe jetzt persönlich eine narzisstische Erfahrung im Hinterkopf, die ich hatte, auf Arbeit. Und ja, da gibt es keinen Lovebombing, sondern du wirst so auf den Sockel gestellt, möchte ich es mal nennen. Ne? Du wirst so aus allen anderen herausgehoben. Aber das hat ja jetzt weniger was mit Liebe zu tun. Ne?
Also, ja, trotzdem ist halt dieser Begriff, den haben ja nicht wir erfunden, sondern der ist tatsächlich etabliert, bezeichnet ja nichts anderes als die erste Phase, wo man eben, du sagst es, auf den Sockel gehoben wird. In Liebesbeziehungen ist es oft so, dass man das Gefühl hat, ich habe den Seelenpartner gefunden. Der Mann meiner Träume, die Frau meiner Träume, es ist wirklich genau das, der liebt mich abgöttisch. Er macht mir Komplimente, ich bin die Schönste und die Beste und ich kriege Geschenke und werde umgarnt. Also es ist echt so das Gefühl von, wow, geil.
Wow.
Ja? So nicht da gewesen quasi. Und diese Phase, die kann zwischen mehreren Wochen bis Monate andauern, bis sie dann relativ abrupt abgestellt wird. Also man hat quasi, es ist so, man muss sich es ein bisschen vorstellen, als wenn man das erste Mal mit Drogen in Kontakt kommt und dann ist da dieser Typ Drogendealer oder die Drogendealerin, die einem regelmäßig mit dem Stoff der Begierde versorgt, bis man abhängig ist. Und dann steht der Dealer da und sagt, kriegst jetzt nichts mehr. Oder du musst dich einfach unglaublich anstrengen, damit ich dir noch was rüberschieb.
Und da sprichst du was Gutes an oder was sehr Wichtiges, abhängig sein.
Ja.
Danach kommt die Abhängigkeit. Weil du willst, ja, Drogenvergleich ist, ja gut, ist okay, aber du willst natürlich wieder was von dieser ersten Phase zurückhaben.
Genau. Es ist tatsächlich neurologisch. Ich habe ein Fröschchen im Hals, merke ich gerade.
Nein, ein Fröschli.
Ein Fröschli, genau. Lass mich mal kurz mich räuspern. Jetzt hat er das Mikrofon abgestellt, dabei habe ich extra noch angekündigt, dass ich mich räuspern will.
Ja, nicht, dass die Leute hier ein Fiepen auf dem Ohr haben.
Ja, Entschuldigung. Also Frosch ist weg. lass mich da mal kurz ein bisschen drüber sprechen. Also es ist ja tatsächlich eine Art von Abhängigkeit, die im Hirn entsteht. Also wir wissen heute, einmal gibt es wirklich so neurologische Neuverknüpfungen, die eigentlich immer darauf abzielen, dass wir wieder den Dopamin-Kick kriegen. Nämlich der Moment, wo wir wieder Zuwendung nach einer relativ langen Phase der Abwertung kriegen. Also zuerst Love-Bombing, Abhängigkeit erschaffen. Dann kommt die Phase der Abwertung und dann lechzt unser Hirn nach Dopamin. Und in der Phase der Abwertung verbiegen wir uns bis zum geht nicht mehr, damit wir mal wieder ein bisschen Zuwendung vom Narzissten kriegen und somit unser Hirn einen Dopamin-Kick. Und dieses Spiel wiederholt sich bis zum bitteren Ende, wie es auch immer ausschauen mag.
Ja, nur um das noch, weiß gar nicht, ob wir das jemals gesagt haben, aber Dopamin ist so das Wohlfühlhormon, nennt man das so schön. Das ist das, was ausgeschüttet wird, wenn wir quasi eine Belohnung kriegen. Das ist die, neurophysiologische Korrelat für eine Belohnung. Ob das jetzt Schokolade ist oder Anerkennung vom Narzissten oder weiß der Kuckuck was, das wird ausgeschüttet und das lässt uns sich wohlfühlen. Unter vielen anderen Stoffen, aber das ist so der Hauptbotenstoff
dafür. Genau, genau. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen mal so die Begrifflichkeiten durchgehen. Mhm. Auch so ein ganz typischer Begriff im Zusammenhang mit Narzissmus ist Gaslighting.
Das finde ich aus historischen Gründen wieder total spannend.
Warum? Bring's ein.
Weil das ist von einem Theaterstück, wenn ich das recht sehe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht von wem, aber ist auch schon ein paar Tage her, wo quasi die Geschichte einer Frau erzählt wird, deren Mann abends irgendwie aus dem Haus rausgeht und sich aber wieder hintenrum reinschleicht und dann, wenn ich es recht weiß, irgendwie das Licht anmacht oder ausmacht und damit die Frau denkt, sie wird irgendwie verrückt.
Genau.
Und daher kommt der Begriff Gaslighting, also die Gaslaterne.
Genau.
Er macht sie an oder aus, ich
weiß nicht mehr. Und Gaslighting hat tatsächlich auch gar keinen anderen Grund, als genau das Opfer eines Narzissten so lange zu bearbeiten, zu verunsichern, bis es selbst glaubt, dass es nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Also es ist wirklich die Phase, wo man eine absolute innere Verunsicherung beim Opfer erzeugen will.
Ja, in Zusammenhang natürlich mit den schönen Momenten und der Abhängigkeit, wenn du dann runtergewertet wirst, dann fängst du natürlich ganz automatisch an dir selber anzuzweifeln und nicht an irgendwas anderem.
Ja, genau.
Weil es ja nicht irgendwer, der dieses Gaslighting mit dir betreibt, sondern derjenige, von dem du irgendwas haben willst, ein gutes Gefühl haben willst.
Genau, das ist so. Es gibt noch mehr Begrifflichkeiten. Einer davon ist zum Beispiel, sind die Flying Monkeys. Aber das finde ich ein schöner Begriff.
Kommt der her?
Zauberer von Oz. Oh, das sind okay. Die fliegenden Affen, die die böse Hexe entsendet. Und auch das ist zum Beispiel etwas, was Narzissten sehr gut beherrschen. Vor allem nach der Trennung, sei es beruflich oder privat, werden oft andere Menschen instrumentalisiert, um das Opfer weiterhin auszuhorchen, zu manipulieren, Botschaften zu streuen und so weiter und so fort. Ist auch eine schöne Begrifflichkeit. Das ist auch mitunter der Grund, warum man sagt, gerade wenn man sich im privaten Kontext von Narzissten / Narzisstin trennt, dass man sich eigentlich im Idealfall vom kompletten Umfeld trennt, damit Flying Monkeys eben keine Option haben, angeflogen zu kommen.
Und da gibt es dann so eine Technik, die man anwenden kann. Die hat auch so einen schönen Begriff.
Ja, also es gibt zwei Techniken. Nicht jede ist machbar. Als erste, und die braucht gar nicht so viel Erklärung, ist die No-Contact-Strategie.
Das ist relativ einsichtig.
Genau, kompletter Abbruch auch von Social Media und so weiter und so fort. Also wirklich komplettes Abbrechen jeglicher Optionen für Kontaktaufnahme. Das wissen wir zum Beispiel, es ist für Frauen mit Kindern, ist das schlichtweg einfach nicht möglich. Also die werden weiterhin, wenn jetzt zum Beispiel der Vater der narzisstische Teil ist, Kontakt zu diesem Teil haben müssen, alleine schon wegen Umgang zum Beispiel.
Ja, aber auch praktische Gründe, wie gesagt, was mir da so im Kopf rumgeht, wenn das ein Arbeitskollege ist, natürlich ist es irgendwie eine Alternative, den Job zu kündigen und in eine andere Stadt zu ziehen, aber ehrlicherweise ist sie es nicht immer, ne?
Das ist auch immer mit riesen Herausforderungen natürlich verbunden und das ist eine Bärenaufgabe, aber tatsächlich eigentlich die effektivste Strategie, wenn auch nicht immer möglich. Also man muss ja immer sagen, es ist nicht immer alles möglich.
Ja, und ich finde es natürlich, es ist schön zu sagen, man soll keinen Kontakt haben und so, aber der wichtige Schritt ist ja vorne dran. Man muss ja erstmal realisieren, dass man da ist, wo man ist.
Korrekt.
Man muss ja erstmal sehen, dass man in so einer wie auch immer gearteten Beziehung steht. Und das ist, glaube ich, das ist eigentlich der schwierigste Punkt, oder?
Ja, das ist auch der Punkt, der einfach am Ende kommt. Nochmal Punkt.
Da hast du recht, ja. Erklär mal einem Drogenabhängigen, dass er drogenabhängig ist. Ist er nie.
Ja.
habe noch nie einen gehört, der mir gesagt hat, ja klar bin ich abhängig.
Genau. Nein. Also wir haben von No Contact gesprochen, aber das schöne Wort, das du meinst, oder der schöne Begriff, der war die Greystone-Technik.
Ja.
Das heißt, mach dich uninteressant wie ein kleiner grauer Stein. Das ist vor allem die bevorzugte Version für Ex-Partner eines Toxen, die sich halt nicht auf No Contact einlassen können. Ich habe das Beispiel zum Beispiel mit Kindern genannt. Es gibt natürlich auch andere Gründe, warum es vielleicht nicht möglich ist. Das heißt, die Taktik ist eigentlich, den Kontakt auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, keine persönlichen Informationen preiszugeben, kurze, knappe Antworten, keine Emotionen zur Verfügung zu stellen in der Kommunikation, weder gute noch schlechte. Der Narzisst, die Narzisstin ernährt sich vor allem von negativen Emotionen, die sie hervorrufen will. Daran erbaut sie sich selber, da selbst geringes Selbstwertgefühl. Also Greystone ist so eine Möglichkeit, sich halb aus der Affäre zu ziehen. Es gibt übrigens, es werden wahrscheinlich auch Menschen zuhören, die selbst vielleicht auf dem Weg der Heilung sind oder vermuten, dass sie vielleicht in so einem Umfeld sind, aber das vielleicht auch noch nicht eingestehen wollen. Das gibt es auch ganz gerne. Diese Greystone-Technik, da ist oft so, dass wenn man den Narzissten dann gegenübersteht, dass es schwierig ist, sich emotional zu beherrschen. Mein kleiner Tipp aus dem Therapeutenkontext heraus, aus dem Coaching heraus, für jede, die betroffen ist und das ausprobieren will, nehmt euch einen kleinen Kieselstein in die Hosentasche, wenn ihr wisst, dass ihr auf den Narzissten trefft. Und während ihr da sprecht, haltet diesen Stein meinetwegen in der Hosentasche in der Hand. Er wird euch daran erinnern, wie ihr euch zu verhalten habt, nämlich wie ein kleiner, uninteressanter grauer Stein.
Super Tipp, aber wir haben gesagt, kleiner Stein, nehmt keinen Ziegelstein mit oder so.
Nein, maximal zum Werfen.
einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade so nonchalant nebenher gesagt hast. Ja, ich kann zwei Fremdworte, jetzt haben wir das eine schon mal gesagt.
Gut.
Andere ist Lokalkolorit, ne?
Ja, genau, das hatte ich schon wieder vergessen.
das hattest du gerade so schön gesagt, der Narzisst mit einem geringen Selbstwertgefühl. Der Narzisst an sich hat keinen Zugang zu seinen eigenen Emotionen. Und der lebt durch die Emotionen von anderen. Der nährt sich an den Emotionen von anderen. Mhm. Er will seine eigenen Emotionen verdrängen. Das tut er auch, hervorragend. Können wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, wie man Narzisst wird. Aber das ist das eins der entscheidendsten Dinge, glaube ich, um mit einem Narzissten umzugehen. Bietet keinerlei Emotionen. Wenn ihr keine Emotionen ihm bietet oder ihr bietet, dann kann sie oder er sich nicht an euch laben und sucht eine neue Quelle, also eine andere Person, wo er wieder Emotionen auslösen kann und ihr seid raus aus der Nummer. Das genau. Ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt. Der ist aber auch gleichzeitig, hast du auch gesagt, wahnsinnig schwer umzusetzen, weil es ist ja eine emotionale Verbindung zwischen.
Es ist die Abhängigkeit.
Genau. Und du willst ja da, also entweder hängst du immer noch dran und willst irgendwie positive Emotionen haben, oder du hast mittlerweile den Ziegelstein in der Tasche und willst dem anderen irgendwas damit über den Schädel ziehen. Es ist extrem schwer, da neutral zu bleiben.
Sehr.
Aber das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Und üblicherweise haben ja Narzissten, man möge mir verzeihen, dass ich nicht jedes Mal NarzisstInnen sage. Ich nenne das, ich bin eine Frau. Ich nehme den Narzissten und ihr wisst, es sind auch die weiblichen Teile davon gemeint.
Dann sage ich Narzisstin.
Super. Das ist immer wieder schön. Also der Narzisst hat immer mehrere Quellen. Weil er läuft der Gefahr, dass mal einer aufwacht und davonlatscht. Und der braucht eine Grundlage. Also der Parasit braucht immer einen Wirt.
Definitiv, ja.
Und meistens sind mehrere vorhanden. Also ob das im Arbeitsumfeld oder im privaten Kontext ist. Das sind immer mehrere Und ja, man muss ja die Versorgung gewährleisten.
Genau. Wenn jetzt der Betroffene geschnallt hat, dass, oder er wurde darauf hingewiesen, dass das alles irgendwie eine toxische Beziehung ist, wie auch immer, und ja, No Contact, Greystone etc., was kann man denn noch machen? Weil die Person hat ja, also im dümmsten Fall einen richtigen Schaden davon getragen. Also jetzt nicht einen körperlichen, vielleicht auch einen körperlichen. Ja,
das
aber,
kann durchaus körperliche Folgen haben. Da können wir nachher auch noch schnell reinschauen.
Aber auch psychische Folgen. Ja. Was ist wichtig?
Ja, also es gibt wirklich, also Menschen, die ganz lange in so einem toxischen Umfeld waren oder auch immer noch sind, die können echt Schaden davon tragen. Also die sind in einer permanenten Alarmbereitschaft, weil die machen ja immer alles falsch. Mhm. Die können ja nichts in den Augen des Narzissten, und schließlich glauben sie es ja dann auch selber, sie kriegen nichts auf die Reihe, sie können nichts. Und die sind permanent in Alarmbereitschaft, um solche Situationen zu verhindern. Also das Nervensystem ist permanent voll am Rotieren. Und das kann Verspannungszustände geben. Da sind wir allerdings jetzt auf der körperlichen Ebene, um nochmal kurz auf die emotionale zu gehen. Angstzustände, Depression, ganz klassisch das Gefühl von Wertlosigkeit. Also der Selbstwert liegt völlig am Boden. Das sind nur so kleine Dinge, die passieren können. Und das, glaube ich, ist auch tatsächlich das, was am längsten dauert, um das wieder aufzuarbeiten. Körperliche Folgen, ich habe es gesagt, eben so Anspannungszustände. Was ganz typisch ist, Erschöpfungszustände. Mhm. Das ist, weil das Nervensystem permanent am Rotieren ist. Die sind oft extremst müde und ausgelaugt. Muskelverspannungen, Gelenkschmerzen, Magenprobleme, Kopfschmerzen, also das sind ja nur so ein paar Dinge, das kann echt üble Folgen haben, auch auf der physischen Ebene.
Ja, um das ein bisschen in diesen Kontext mal zu bringen, ein Nervensystem funktioniert, das hatten wir, glaube ich, irgendwo schon mal gesagt, über so Botenstoffe, Klugscheißer, Neurotransmitter. Und diese sind einfach nur zu einer bestimmten Menge verfügbar. Normalerweise werden die ausgeschüttet, tun irgendeine Aktion auslösen und dann werden sie wieder aufgenommen. Und dann kann man sie wieder ausschütten. Und die, die da unterwegs kaputt gehen, die werden neu gebildet. Wenn jetzt dein Nervensystem aber, weil du ständig unter Strom stehst, wie man so schön sagt, ständig mehr Leistung bringen muss als eigentlich sinnvoll, ist irgendwann dieser Mechanismus unterbrochen. Der Körper kann irgendwann nicht mehr nachbauen. Ja? Und daher kommen dann diese Sachen wie Erschöpfung und so weiter. Mhm. Das ist tatsächlich ein physisches Problem. Der Körper kann nicht mehr die entsprechenden Stoffe bilden.
Und die können sich dann in diesem Zustand auch fast nicht mehr zur Wehr setzen, weil halt einfach die Energiekapazität fehlt.
Absolut, ja.
Also das ist so der Moment, wo man dann einfach so wie ein Häufchen Elend in sich zusammenbricht und über sich ergehen lässt.
Ja.
Wir sind ja ein Podcast, der sowohl medizinische als auch mentale Aspekte beleuchtet. Darum, auch wenn ich es jetzt für mich so nicht in Betracht ziehen würde, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was wir denn so vom medizinischen Teil her machen können, um wieder heil zu werden.
Ich glaube, das Wichtige ist, das hattest du angesprochen, diese permanenten Stress, den zu unterbrechen. Und das ist jetzt weniger, also ja, ist schon auch irgendwie medizinisch, aber ich glaube, das ist das Wichtige, einfach mal auf sich selber zu schauen, vielleicht auch einen Therapeuten an der Seite zu haben, um einfach mal zur Ruhe zu kommen, ist in Extremfällen sicherlich nicht ganz verkehrt, das auch medikamentös zu unterstützen.
Ich wollte gerade sagen, das kann sein im Extremfall, dass das durchaus mal auch
genau. Hilft. Vor allem denken wir natürlich auch so Sachen, Schlafstörungen gehören da kräftig dazu. Der Körper regeneriert sich im Schlaf. Da werden diese Speicher, die ich vorhin angesprochen habe, wieder aufgefüllt im Normalfall. Dass man einfach auch wieder zum Schlafen kommt. Schlafhygiene, aber natürlich kann man das auch unter Umständen medikamentös unterstützen. Und meiner persönlichen Meinung, ich bin kein Psychiater, aber meiner persönlichen Meinung ist, erst wenn dieser Erschöpfungszustand wieder einigermaßen körperlich aufgeholt ist, kann man an die Aufarbeitung des ganzen Themas gehen. Und dann macht auch Therapie Sinn. Weil wenn du immer noch leer bist und dein Körper irgendwie auf dem letzten Zylinder läuft, auf der Reserve, dann hast du keine Ressourcen, um dich irgendwie zu beruhigen.
Ich möchte es allerdings gerne noch ein bisschen anders beleuchten, weil ich habe da tatsächlich so ein bisschen eine andere Haltung. Es ist wie beim Abnehmen. Ja, wenn ich leichter bin, gehe ich joggen. Nee, geh doch jetzt joggen, damit du leichter wirst. Ich finde tatsächlich auch in der Phase, wo man sich von dieser körperlichen und geistigen Erschöpfung erholt oder holen muss, sollte man sich bereits Unterstützung holen. Ob das ein Coach ist oder ein Therapeut, spielt gar keine Rolle. Aber ein unterstützendes Umfeld, und zwar aus einem Bereich, wo der Narzisst nicht involviert ist.
Genau.
Das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Also ich empfehle tatsächlich jedem, sich ganz, ganz schnell Support zu holen. Ich weiß jetzt gar nicht, früher habe ich gesagt, ja, Selbsthilfegruppe ist auch eine Möglichkeit. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es in der ersten Phase wirklich Sinn macht, weil da alle noch ein bisschen im Elend sind und man dann immer so ein bisschen die Tendenz hat, sich im Elend zu vereinen. Aber Coach oder Therapeut ist garantiert nicht verkehrt und ein unterstützendes, wohlwollendes Umfeld außerhalb des Therapiekontexts.
Da bin ich auch völlig bei dir. Ich glaube einfach nur, wenn zum Aufarbeiten am Schluss musst du diesen Erschöpfungszustand irgendwie schon hinter dir gelassen haben.
Ja.
Aber Hilfe ist nie verkehrt.
Ja. Was müssen denn Opfer von narzisstischem Missbrauch lernen, in deinen Augen, damit das nicht mehr passiert? Es geht ja immer darum, ich werde wieder heile, ja, die Tasse wird geklebt, aber man wird sehen, dass die mal geklebt wurde mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber was kann ich denn jetzt machen, dass aus meiner Tasse keine Ecken mehr rausgehauen werden?
Neue Tasse kaufen.
Schwierig.
ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, Selbsterkenntnis ist mal das Wichtigste. Mhm. Einfach mal sehen, wie bin ich da reingeraten? Was waren die Auslöser? Und da darf man auch ruhig mal, ja, so auf der Metaebene dahin schauen, wo es wirklich weh tut. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu einer Liebesbeziehung sieht und man hat jetzt vier Typen hintereinander und die sind alle Narzissten, dann darf man vielleicht auch mal selber an sich in die Ecken gucken, wo es wirklich wehtut, um mal zu sagen, warum gerate ich denn immer an die? Gibt ja auch andere. Warum suche ich mir immer denjenigen aus? Was ist der Konflikt, der dahinter steht? Was ist die Ursache? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann muss man das gesunde Selbstwertgefühl wieder aufbauen. Man muss wieder für sich einstehen können.
Und ganz wichtig.
Da kommt der nächste wahnsinnig wichtige Schritt. Ich glaube, der ist für Frauen ein wichtiges Thema, wobei für Männer auch. Einhergehend mit einem gesunden Selbstbewusstsein, einem gesunden Selbstwert ist auch ein gesundes Setzen von Grenzen.
Ultimativ wichtig. Wobei, ich würde es noch weiter ausführen, ich bin voll bei dir. Also ich glaube, das Wichtigste ist Grenzen setzen, aber diese Grenzen auch verteidigen.
Ja. Ja.
Also das finde ich, und das ist wahrscheinlich fast die größte Herausforderung, als zu sagen, du kommst jetzt bis hierher und nicht weiter. Und der andere sagt, oh blöd, bin ich schon drüber gelatscht. Okay.
Ja, machen wir halt
wirklich
weiter.
Nee, ab mit dir. Weg.
Ja, und diese Grenzen halten und verteidigen, ohne quasi komisch zu werden. Mhm. Ne? Also jeder kennt irgendwie den einen Kollegen, der immer sofort loskeift, wenn man sagt, du müsstest aber nochmal da schnell dies und jenes machen. Einfach auf einer vernünftigen Art und Weise und Ebene sagen, du, horch her, nein. Am besten auch emotionslos.
Ja.
Sau schwierig.
Ja, Also das ist auch tatsächlich, was ich ganz vielen Menschen, die bei mir in der Praxis zu dieser Thematik kommen, empfehle, dass wir als erstes lernen, unsere Emotionen nicht mehr jedem zur Verfügung zu stellen. Und das ist gar nicht so einfach, aber das ist absolut lernbar. Das heißt nicht, dass ihr Emotionen nicht mehr haben dürft. Ihr müsst nur lernen, dass ihr sie nicht an jeder Stelle rauslasst.
Ja, sobald man sich über jemanden ärgert, gibt man denjenigen Macht über sich selber. Mhm. Warum sollte man das machen?
Genau. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, du hast vorhin gesagt, es ist wichtig, was sind meine Anteile, dass ich die erkenne. Ja, man ist in erster Linie ganz lange in der Phase, wo man sich als Opfer empfindet und das ist man auch. Heilung fängt in meinen Augen da an, wo ich akzeptiere, dass ich jetzt kein Opfer mehr bin.
Ja.
Diese Selbstbefähigung. Es gibt verschiedene Phasen, also da gibt es auch immer wieder Löcher. Das ist wirklich dieses Heilwerden nach narzisstischem Missbrauch, ist eine ständige Berg- und Talfahrt. Mal geht es besser, mal geht es schlechter. Man muss anfangen anzunehmen, dass beides sein darf.
Ja, und ich glaube, das hast du jetzt auch gerade so schön gesagt, man muss raus aus dieser Opferrolle.
Ja.
Man muss sehen, man war ein Opfer. Ja, aber man war ein Opfer. Fertig.
Richtig.
Also wenn man das vergleicht, wenn man irgendwie, was weiß ich, einen Verkehrsunfall hat oder sonst was, dann ist man auch das Opfer im Fall. Aber bei so psychischen Sachen hopst man gerne in die Rolle, man ist immer das Opfer. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Thema, weil, da wären wir bei dem anderen Thema, wenn ich immer das Opfer bin, dann suche ich mir ja auch jemanden wieder, der mich wieder zum Opfer macht. Mhm. Und so komme ich nie raus aus der Nummer.
Genau. Ja? Das ist dieses Anerkennen von, was war mein Anteil, nicht meine Schuld.
Geht genau.
Nicht um Schuld,
Ganze.
Zuweisung oder Schuldannahme, sondern welche Grundlage habe ich mitgebracht, dass da der Parasit sich einnisten konnte. Und das kann man definitiv anschauen. Und also das ist gleichzeitig auch tatsächlich meine Aufforderung für alle, die sich da jetzt sehr angesprochen fühlen oder sich wiedererkennen in diesem Opferteil. Es gibt heute hervorragende Literatur über Narzissmus. Informiert euch, lest euch ein in die Thematik. Ich habe es gesagt, kennst du einen, kennst du alle. Irgendwann erkennt man das Muster und das hilft. Also man kann die tatsächlich auch aus weiter Distanz förmlich riechen, wenn man das Prinzip verstanden hat. Man kann ihnen nicht immer ausweichen, aber man kann lernen, möglichst wenig Plattform zu bieten, dass die andocken können. Sucht euch einen Coach, einen Therapeuten, wenn ihr selbst betroffen seid. Sucht euch Unterstützung. Ihr dürft euch gerne auch mit uns in Verbindung setzen, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, Unterstützung braucht, einen Hinweis, was auch immer.
Einen freundlichen Arschtritt.
Oder auch ein liebevolles Schulterklopfen.
Ja.
Um auch mal zu sagen, das hast du jetzt geil gemacht. Mhm. Super. Übrigens kann so ein Schulterklopfer auch auslösen, dass ihr euch einfach vielleicht mal, dass ihr den Mut habt, mal jemanden zu kontaktieren, auch wenn wir das sind, und zu sagen, ich habe das Gefühl, ich bin da betroffen. Mhm. Das ist nämlich auch ein Prozess, das zu erkennen. Also meldet euch, wenn wir was Gutes für euch tun können, in welcher Form auch immer. Wir helfen gerne weiter. Aber ich finde es ist ganz, ganz wichtig zu schauen, dass man möglichst heile da rauskommt.
Ja, definitiv. Das war eigentlich jetzt ein schönes Schlusswort, weil wir haben schon wieder jede Menge überzogen.
Mhm, wie immer.
Wie immer, ja. Eine Sache möchte ich jetzt nochmal so als Schlussthema aufmachen, auch gerade für die Männer. Schaut mal dahin. Emotionale Themen sind ja für uns nicht so die wahnsinnig Dinge, die wir immer so ganz offen und gerne bereden. Ne? Schaut mal hin, es gibt weibliche Narzissten, die erkennt man genauso, die kann man hervorragend sehen und das ist vielleicht auch die Lösung, sich Hilfe zu holen und nicht immer am Samstagabends mit den Kumpels in die Kneipe zu gehen und zu sagen, oh meine Güte, hat sie wieder genervt. Ja. Schaut mal selber hin, wie das Thema ist. Ist auch auf Arbeit so. Man hat oft das Gefühl als Mann, ja, man muss irgendwie die weiblichen Kollegen irgendwie schützen oder darf sie nicht so abkanzeln oder sich so abgrenzen von ihnen, weil das ist unhöflich, das macht man nicht. Man wird ja auch als Mann irgendwie so erzogen, man muss höflich sein und so weiter. Aber wenn einem eine Beziehung auf was für einer Ebene nicht gut tut, darf man da schon mal hinschauen und dann vielleicht sieht man den entsprechenden Narzissten und denkt sich, vielleicht muss ich da auch mal helfen, mir helfen.
Absolut. Sie leben unter uns.
Überall.
Überall und immer. Und manchmal scheint es, als ob sie immer mehr werden. Aber wir können lernen, stärker zu sein.
Sehr schön.
Ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
Das hoffe ich. Bleibt uns gewogen.
Bleibt uns treu. Und wir hören uns nächsten Montag.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao. This is how you make me feel.
This is how you make me feel. Schön, dass du Heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast. Wir hoffen, dass du Inspirationen gesammelt hast, die dich durch die Woche tragen werden. Verpasse nicht die nächste Folge, in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen. Abonniere uns, wo immer du deine Podcasts hörst und lass uns deine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib bewusst und vor allem bleib gesund.